ARD. Wahlkreis Ost, der Politik-Podcast aus Leipzig.
Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Mein Name ist Malte Pieper. Ich bin Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Und heute steht sie mir direkt gegenüber, Anja Meyer, Chefreporterin des Fokus. Hallo Anja, willkommen in Leipzig.
Hallo Malte, danke für das warme Willkommen in dieser sehr schönen Stadt.
Anja, vor 6 Wochen, Anfang Februar, haben wir schon mal auf die Lage vor den Wahlen bei uns im Osten geschaut, haben mit den Kollegen aus Dresden und aus Potsdam durchdekliniert, auf was es in Sachsen und in Brandenburg hinauslaufen könnte.
Ja, und das war natürlich ganz interessant. Wir haben ja gelernt, wie sich zum Beispiel bei mir zu Hause in Brandenburg alle sich schon darauf vorbereitet haben, der erstarkten AfD das nicht ganz so einfach zu machen. Und zum Beispiel, indem man sich Gedanken darüber macht, wie man möglicherweise einen AfD-Politiker oder eine AfD-Politikerin, die gibt es da allerdings nicht so häufig, als Landtagspräsident verhindern könnte.
Nachzuhören wie alle unsere Podcasts, beispielsweise in der ARD-Audiothek. Heute wollen wir auf das derzeit politisch wohl spannendste deutsche Bundesland schauen. Ein Bundesland, in dem es drunter und drüber geht, wo wirklich so gar kein Beobachter mehr eine Ahnung hat, wie es nach dem 1. September und der Landtagswahl weitergehen könnte. Die Rede ist von Thüringen. Nur kurz zur Ausgangslage. Björn Höcke ist in allen Umfragen mit seiner AfD den anderen weit entrückt. Die rot-rot-grüne Minderheitsregierung von Bodo Ramelow scheint ohne jede Chance weitermachen zu können. Dann hat ja Sarah Wagenknecht für ihr Bündnis auch noch erstmals im Osten mit der Eisenacher Oberbürgermeisterin Katja Wolf einem Land wirklich prominentes Gesicht für ihr BSW präsentieren können. Das ist die Ausgangslage und besprechen wollen wir all das mit einem sehr geschätzten Kollegen, der in den letzten Jahren schon zweimal bei uns zu Gast war, nämlich mit Martin Debes, dem langjährigen Chefreporter der Thüringer Allgemeine. Hallo Martin.
Hallo Malte. Hallo Anja.
Martin, ich habe gerade schon eine ganze Menge Besonderheiten über deinen kleinen, eigentlich beschaulichen Freistaat aufgezählt. Das ist der Blick von heute, aber wir müssen nur ziemlich genau 100 Jahre zurückgucken, ins Jahr 1924. Da stand Thüringen ja auch schon mal genauso im Fokus. Damals war Thüringen das Land, in dem erstmals Rechtsextremisten, in dem erstmals völkischer Einfluss auf Regierungshandeln bekommen haben. Wie kamen die Höckes von 1924 dahin? Also lassen sich da Parallelen ziehen?
Ja, also Parallelen lassen sich ziehen. Analogien würde ich nicht ziehen. Die Umstände waren damals natürlich völlig andere. Das war die wilde Zeit der Weimarer Republik. Es gab Unruhen überall noch in der Republik. Es gab Hyperinflation, die Weltwirtschaft. Also es gab also krisenhafte Erscheinungen überall. Und in Sachsen und in Thüringen gab es rote Regierungen, also Regierungen von SPD und KPD, und dann hat die SPD aus Berlin, also Friedrich Ebert, die Reichswehr geschickt, und die Thüringer Regierung hat sich aufgelöst.
Also es waren damals richtige Kommunisten, nicht so Luschis wie bei der Linkspartei heute.
Richtig, aber es gab
eine
linke,
ja gut an.
Aber die Parallele ist, es gab eine linke Regierung und es gab also eine konservative Allianz, die nannte sich Thüringer Ordnungsbund. Die haben die Parole ausgegeben, links abwählen. Würde ich auch sagen, gibt es eine Parallele. Und dann gab es eine völkische Liste, das war so eine Art Tarnkappenorganisation von der NSDAP, die war verboten wegen der Geschichte, die in München passiert war, ein halbes Jahr vorher. Und diese völkische Liste wurde geführt von einem gewissen Arthur Dinter. Und Arthur Dinter, den kann man sich eigentlich so als eine Art Vorläufervariante von Björn Höcke vorstellen. Ein echter Antisemit, der so ein großes Bestseller geschrieben hatte über Blutschande und andere schöne Dinge. Und der ist dann in den Landtag eingezogen. Und dem Ordnungsbund haben dann 2 Stimmen gefehlt.
Also den Konservativen
mit dann. Genau. Und dann haben die sich von der völkischen Liste tolerieren lassen. Mit der Folge, dass zum Beispiel eine Bedingung war, dass alle Juden aus der Verwaltung zu entfernen seien, was dann auch passiert ist.
Genau darüber hast du jetzt ein Buch geschrieben, Deutschland der Extreme, wie Thüringen die Demokratie herausfordert. Passend zur Leipziger Buchmesse in der kommenden Woche ist es rausgekommen. Und darin ziehst du beeindruckende Linien von damals, dann von den Anfängen 1990 bis heute. Bevor wir uns aber direkt zuerst auf den Gott sei bei uns stürzen, auf Björn Höcke, nehmen uns doch nochmal zurück mit auf die Reise. Wir beide haben uns vor über 20 Jahren kennengelernt, als ich kurz nach dem Studium in Erfurt angefangen habe. Damals war die freistaatliche Welt noch in Ordnung. Bernhard Vogel regierte mit satter absoluter Mehrheit. PDS und SPD waren die Opposition. FDP und Grüne spielten keine Rolle. Von der AfD war nicht mal ein Lufthauch zu spüren. 2009 dann hatte Dieter Althaus, der Diplomlehrer aus dem Eichsfeld, der 2004 von Vogel übernommen hatte, einen Skiunfall. bei dem auch eine andere Skifahrerin ums Leben kam. Und in der Folge versank dann Thüringens CDU regelrecht im Chaos. Das führte dann dazu, dass sie 2014 die Macht in Erfurt abgeben musste, ausgerechnet an die Linkspartei, an Bodo Ramelow. Martin, wir haben schon über Rot-Rot in der Weimarer Republik gesprochen. Also von Kommunismus kann doch bei der Thüringer Linken überhaupt keine Rede sein, oder? Ist das eher so eine umlackierte SPD?
Also das ist ein eigenes Kapitel, da könnte man eine eigene Sendung machen, was die PDS, die dann zur Linkspartei wurde, der PDS-Teil war schon immer eigentlich der pragmatischere Teil, ist dann durch Zusammengehen lustigerweise mit früheren SPD-Teilen wieder ein bisschen radikaler geworden, in manchen Teilen, vor allem in Westdeutschland. Aber eigentlich eine Partei, die man sagen wir mal, linke SPD bezeichnen könnte in vielen Punkten, das kann man nicht für alles sagen. Aber das Problem ist, und das ist liegt nicht eben an der Linkspartei, das Problem ist das Verhalten der anderen Parteien zur Linkspartei und in dem Fall der CDU. Und weil die Linkspartei so stark war, hat die CDU, und die CDU gesagt hat, wir arbeiten mit der nicht zusammen, sind halt bestimmte Konstellationen in Thüringen nicht möglich. Wenn du zwei Parteien hast, die die stärksten Parteien waren und sagen, wir können miteinander nicht zusammenarbeiten, dann hast du ein Problem, wenn, und jetzt kommt die dritte Faktor, Björn Höcke dazu kommt, die AfD.
Sag mal, was mich interessiert, ist ja Mario Vogt, der CDU-Chef bei dir in Thüringen, der hat ja, glaube ich, auf der Landesvertreterversammlung so mit breiter Brust erklärt, und zwar wieder mal, ja, angesichts der schwierigen Situation in den Umfragen, mit uns wird es keine Koalition mit der Linken geben und auch nicht mit der AfD. Und in Brandenburg erklärt der CDU-Spitzenkandidat Rethmann, wir setzen und AfD und Linke nicht gleich. Ja, also auch als Antwort auf Vogt. Ja, wer von den beiden mogelt sich hier eigentlich gerade durch?
Also ich glaube, die gesamte CDU mogelt sich durch. Es gibt nur schlechte Optionen für die CDU, vor allen Dingen in Ostdeutschland. Brandenburg, die Haltung in Brandenburg hat eine Tradition. Auch der Vorgänger hat das ja auch schon gemacht beim letzten Wahlkampf. In Thüringen ist es so, immer eher die konservativere CDU gewesen als wie in Sachsen eigentlich auch. Und es gibt ja diesen Abgrenzungsbeschluss der Bundespartei, der gilt ja für alle Landesverbände. Und der Abgrenzungsbeschluss ist 2018 in Hamburg auch von einem Bundespartei, also vom höchsten Organ beschlossen worden. Und der besagt halt, wir weder mit der Linkspartei noch der AfD machen wir was zusammen. Und was Mario Vogt gesagt hat, ist nichts anderes als die Beschlusslage der Bundespartei oder des Landesvorstands.
Ich würde gerne mal den in den Zeugenstand rufen, der das Ganze federführend quasi der CDU eingebrockt hat, nämlich der damalige Vorsitzende der Antragskommission, Thomas de Maizière heißt der, hat eine lange Geschichte im Osten hinter sich, stammt eigentlich aus dem Westen, ist jetzt Wahlsachse, zuletzt war er Verteidigungsminister, Bundesinnenminister und inzwischen im Ruhestand. Und der sagte eben genau darauf angesprochen, wenn man weder mit der Linken noch mit der AfD, wenn das beides unvereinbar ist, setzt man die denn nicht gleich? Und jetzt können wir uns mal seine Antwort anhören, die er vor ein paar Wochen bei Karim Joska in der ARD gegeben hat.
Mit einem Abgrenzungsbeschluss gegen zwei Parteien ist ja keine Gleichsetzung verbunden, weil sie diskutiert wird. Wenn ich Eisbahn nicht mag und Kohlrelade nicht mag, dann sind doch nicht Eisbahn und Kohlrelade dasselbe.
Aber wenn sie
das ist doch einfach Unsinn. Aber aus verschiedenen Gründen lehne ich eine solche Koalition ab. Die AfD ist aber, da will ich gar nicht drum herum reden, eine richtige, rechtsextrem geführte und gesteuerte Partei. Und da geht's gar nicht.
So, jetzt sagt er, wenn ich Eisbein nicht mag und Kohlroulade nicht mag, dann sind das ja unterschiedliche Dinge. Aber er macht sich ja dann hinten wieder die Tür auf, dass er sagt, die Kohlroulade in Person der AfD ist ja noch viel schlimmer als das Eisbein. Was heißt denn das jetzt, Anja? Was will die Sphinx mir sagen?
Naja, die Sphinx ist vor allem eine Altvordere der Bundespartei, der man nicht so leicht widerspricht. Und die macht schon mal so ein bisschen einen Tunnel auf, durch den Friedrich Merz gehen könnte. Ob er das macht nach den Wahltagen, hängt natürlich auch einfach von dem Ergebnis ab.
Aber was ist denn dieser Tunnel?
Naja, der Tunnel ist, dass es, nenn es dann nicht Koalition, sondern nenn es Arbeitskoalition oder wie auch immer.
Also Arbeitsübereinkommen.
Martin, ja, da gab es, glaube ich, vor der letzten Landtagswahl schon mal so eine Idee von Mike Moring, wie ich mich erinnere, oder Martin? Du weißt das doch besser. Aber eine Sekunde, bist gleich dran. Aber ich glaube, dass es tatsächlich so in diese Richtung geht. Also weil wenn du dann die Fakten auf dem Tisch hast, nämlich die Wahlergebnisse, dann kannst du ja nicht sagen, sorry, wir haben uns alles verboten. Wir könnten vielleicht jetzt das Land führen, aber machen wir nicht, weil die Linken sind so schlimm wie die Nazis, was natürlich nicht stimmt aus meiner Überzeugung heraus.
Ja, und da hat sich die CDU im Grunde in den letzten 5 Jahren ja schon durchgewurschtelt in Thüringen.
Also die CDU bleibt in dem Dilemma verfangen, in dem sie sich schon immer befunden hat, weil es hat mal ein Generalsekretär der Thüringer CDU schön beschrieben, hat gesagt, wenn wir was mit der AfD machen, tritt ein Drittel aus, wenn wir als mit der Linken machen, tritt ein Drittel aus und wenn wir nichts mit beiden machen, können wir nicht regieren. Und das ist so ein bisschen das Problem, in dem man sich befindet. Es ist auch relativ absurd zu sagen, keine Koalition mit der Linken oder keine Zusammenarbeit mit der Linken, weil man hat ja Zusammenarbeit in Thüringen. Nach der Kemmerich-Wahl hat man ja einen Stabilitätspakt geschlossen. Das war eine de facto Tolerierung einer rot-rot-grünen, also einer linke geführten Regierung. Und natürlich, wahrscheinlich kann es so sein, dass eine CDU-Regierung dann auf eine Tolerierung oder de facto Tolerierung durch die Linkspartei angewiesen ist. Das heißt also, keine Koalition mit Linke und AfD ist eigentlich eine bully, bescheuerte Aussage, weil es müsste eigentlich heißen, keine Koalition mit der Linkspartei und keine Zusammenarbeit mit der AfD. Diese Differenzierung, ja. Ich weiß, das ist interessant, wenn man Mario Vogt fragt, dann wehrt er sich mit allem, was er hat, dagegen zu sagen, keine Zusammenarbeit mit der AfD und keine Koalition mit der Linkspartei. Diese Differenzierung wirklich zu machen, warum macht er sie nicht? Nicht, weil er jetzt mit Björn Höcke zusammen irgendwie Kooperation machen will, sondern weil er nicht weiß, wie Zusammenarbeit wirklich zu definieren ist. Weil es gibt Leute, die sagen, das, was ihr jetzt schon macht, nämlich gemeinsam abzustimmen, ohne abgesprochen zu sein, ist schon eine de facto Zusammenarbeit. Deswegen gibt es diese allgemeine Aussage, keine Koalition, die eigentlich das Ganze, finde ich, vernebelt, worum es eigentlich geht. Nämlich, keiner will, dass Linke und CDU regieren. Das wird wahrscheinlich in Deutschland nicht passieren. Und das ist das einzige Land, wo das überhaupt noch ein Problem falsch darstellt, ist Thüringen. Und das wird sich wahrscheinlich auch nach Bodo Ramelow dann erledigen. Mhm. Aber da muss man einfach nur abwarten, weil die Linkspartei zerlegt sich ja gerade selber. Aber zu sagen, keine Zusammenarbeit mit der AfD und keine Koalition mit der Linkspartei, das wäre halt einfach ein bisschen Ehrlichkeit. Und das müsste man das auch ausdefinieren.
Aber der Vogt macht es doch längst. Also er arbeitet mit der, wie du schon sagst, mit der Linkspartei zusammen. Da hat man also dafür gesorgt, dass Haushalte verabschiedet worden sind. Aber er arbeitet ja de facto auch mit der AfD zusammen, indem er Anträge einbringt, von denen er ganz genau weiß, dass er die Stimmen der AfD bekommen wird. Die kalkuliert er ein, weil er sonst nämlich für seine Anträge, ich glaube, das war auch Gendern und was war es, der Grund, die Grunderwerbssteuer, die dann gemeinsam gesenkt wurde mit den Stimmen von CDU, AfD und FDP. Er bewegt sich doch schon in diese Richtung, sagt natürlich hinterher, ich kann jetzt nichts dafür, wenn die mir zustimmen.
Es gibt also auch im Strafrecht gibt es ja diesen Unterschied zwischen billigen Inkaufnehmen und Vorsatz. So, und in dem Fall ist es natürlich keine direkte Absprache gewesen. Im Übrigen hat auch Rot-Rot-Grün schon Mehrheit mit der AfD zusammen erzielt. Weniger geplant und weniger kalkuliert, aber trotzdem sind sie auch billigend in Kauf genommen worden an manchen Stellen, Untersuchungsausschuss, Kommunalwahl, Kommunalgesetze. Das heißt also, ich finde das Spiel sehr riskant, was die CDU spielt. Ich finde es auch, ja, auch vielleicht auch für die Demokratie durchaus gefährlich, gerade wenn man so die historischen Parallelen betrachtet. Auf der anderen Seite muss man präzise sein. Ich finde, das ist keine Kooperation im Sinne oder keine echte Zusammenarbeit. Würde ich nicht sagen, es ist etwas, was unterhalb dieses Level ist. Es ist wirklich schwierig, weil du hast auch eine eigene Basis. Du musst mit deiner eigenen CDU-Menschen mitnehmen. Und wenn du in der Opposition bist, das ist ja der absurde Fall, du bist in der Opposition, hast die Mehrheit in der Opposition. Und du bringst nichts mehr ein, was du nicht vorher mit der Regierung abgesprochen hast. Weil das war ja der Stabilitätspakt. Dann machst du dich unsichtbar. Und das ist das Dilemma gewesen, der CDU fand. Und die hat jetzt diesen Weg rausgefunden, den ich für hochgradig riskant halte.
Warum? Warum sagst du, das ist jetzt riskant? Entweder ist es okay oder ist es nicht okay. Aber
das ist okay riskant? Für die CDU, ist riskant für uns alle.
Warum?
Weil damit die AfD in eine Gestaltungsposition gebracht wird. Und da könnte man sagen, ich will jetzt nicht mit von Papen anfangen oder so, aber man, die Illusion, dass man Rechtsextremisten einfach nur benutzen kann, dass man ihre Stimmen nutzen kann, um bestimmte Ziele zu erreichen und dass man dafür keinen Preis zahlen muss am Ende, das halte ich für naiv.
Beim Stichwort riskant fällt mir ein, sag mal, welche Rolle spielt eigentlich Hans-Georg Maaßen jetzt in Thüringen? Ich bin ein bisschen schlecht informiert, Entschuldigung, aber der hat ja jetzt diese Werteunion gegründet und hat doch meiner Meinung nach gesagt, er tritt nicht an? Warum nicht? Also zur Landtagswahl in Thüringen, das verstehe ich einfach nicht. Der war doch eigentlich, also so hat man es in Berlin so sich erzählt, der gründet diese Partei quasi, um die Höcke AfD zu stärken am Wahltag.
Also tatsächlich ist es überraschend, dass Hans-Georg Maaßen nicht antritt, zumal er die Vorarbeiten geleistet hat. Er hat eine Partei gegründet und er hat seinen Hauptwohnsitz in Thüringen angemeldet gehabt. Das ist zwar nie offiziell bestätigt worden, aber das übereinstimmt, wird das aus der Welle Union erzählt, dass er im Sommer letzten Jahres seinen Hauptwohnsitz angemeldet hat. Das wäre dann, um dem Wahlgesetz zu entsprechen, du musst mindestens ein Jahr in Thüringen wohnen, um das aktive Wahlrecht zu haben, also selber antreten zu können. Dass er es jetzt nicht macht, ist natürlich, muss man spekulieren. Meine Spekulation ist, dass das mit dem Hauptwohnsitz nicht so einfach ist. Also melderechtlich und so weiter. Das heißt, man muss eigentlich seinen Lebensmittelpunkt in Thüringen haben, sonst kann das angegriffen werden, angefochten werden, dass du antrittst. Und ich weiß nicht, ob er sich auf dieses Spiel einlassen will. An sich ist das natürlich normal, ist das eigentlich zwingend, dass er antritt, weil diese Truppe, um Aufmerksamkeit zu bekommen, um überhaupt irgendein Momentum zu bekommen, muss er eigentlich vorne dran stehen, um über die 5% zu kommen. Und dann natürlich mit dem Amt des Fraktionsvorsitzenden und all den Geldern, die er dann hat und so weiter, kann er dann natürlich durchaus versuchen, dann im Bundestagswahl ja irgendwas zu machen. Wenn er das nicht schafft mit Thüringen oder Sachsen, dann kann er es eigentlich schon von vornherein vergessen.
Diese ganze Maaßen-Nummer hin und her, stützt er jetzt Höcke, stützt der Höckes AfD, hilft der AfD, Björn Höcke zur Mehrheit? Ich meine, jetzt haben wir erfolgreich über 20 Minuten drumherum geredet, dann können wir den Meister jetzt auch einfach mal hören.
Ich finde das ja auch immer bemerkenswert, wie viele Gedanken sich die Parteifunktionäre der Altparteien darüber machen, wie und mit wem regiert werden könnte. Ich denke, wir haben eine ganz klare Dynamik. Die Menschen in Thüringen wollen kein Weiter-so. Ich glaube, das ist offenkundig. Sie haben schon 2019 die Regierung Ramelow abgewählt. Man hat ihn trotzdem, diesen Ministerpräsident, gegen ihren Willen erhalten. Die CDU hat diesen Ministerpräsidenten, diesen linken Ministerpräsidenten im Amt belassen. Dann hat man Neuwahlen versprochen. Auch dieses Versprechen ist gebrochen worden. Die Thüringer wollen den politischen Wechsel. Und wenn wir dieses Ergebnis halten können und noch ausbauen können, dass uns Umfragen prognostizieren, dann möchte ich selbstverständlich in die Staatskanzlei einziehen.
Björn Höcke im Sommerinterview 2023. Martin, genau zu dem letzten Satz von Björn Höcke hat uns ein Hörer aus Baden-Württemberg geschrieben. Ich zitiere den jetzt mal. Es geht bei euch immer um die Eroberung einer Staatskanzlei durch die AfD. Das ist zwar durchaus möglich, theoretisch. Andere Fälle aber, wie eine relative Mehrheit für die AfD, eine Sperrminorität oder gar Tolerierung, sind doch eigentlich viel wahrscheinlicher. Warum konzentriert ihr euch immer auf die Staatskanzlei? Also sagst du auch, dieses ganze Gerede über die Staatskanzlei ist eigentlich Quatsch. Es droht uns ganz was anderes von Herrn Höcke.
Also es gibt verschiedene Doomsday-Szenarien, die man einfach sich überlegen kann. Und das Kleinste ist, dass sie einfach nur stärkste Fraktion wird, in Anführungsstrichen, und das Vorschlagsrecht hat für das Landtagspräsidium. Da kann aber das Parlament dann in seiner Weisheit irgendwann entscheiden zu sagen, nö, wir lassen uns jetzt noch mal 2-3 Mal jemanden vorschlagen, aber dann wäre man doch jemand anders. Und dann geht das vor das Verfassungsgericht und wird dann so entschieden, dass es wahrscheinlich dann so ist, dass das Parlament die Hoheit hat, zu wählen, wen sie will, wen es will. Das zweite Szenario ist die Sperrminorität, die der Leser anspricht, oder der Hörer, Entschuldigung, ich bin rum von der Zeitung, deswegen muss ich entschuldigen.
Sperrminorität heißt ein Drittel.
Ein Drittel der Sitze, die kann man auch schon erreichen, wenn man nur 30% hat oder 29%, weil ja immer ein paar Stimmen wegfallen. Dann können Richter, Staatsanwälte, Verfassungsrichter, das Präsidium des Rechnungshofs, die Parlamentarische Kontrollkommission, das Verfassungsschutz und all diese Dinge, die können nicht mehr gewählt werden, ohne dass die AfD irgendwie gefragt werden muss. Und auch die Verfassung kann nicht geändert werden und auch das Parlament kann sich nicht auflösen, ohne dass die AfD da mitredet.
Das ist also auch der Grund, warum, weil Björn Höcke eine ganze Zeit lang immer nur scheinbar bescheiden davon gesprochen hat, er wolle nur ein Drittel, er wolle 33%, wenn wir jetzt mal die 33 historisch belastet weglassen. Es geht ihm also um ein gutes Drittel der Mandate, am besten ein Mandat über dem Durst, und dann kann er den Betrieb lahmlegen.
Dann kann er tatsächlich mittelfristig, nicht kurzfristig, aber mittelfristig dazu, also mittelfristig, dass quasi die anderen zwingen, mit ihm zu reden. Weil irgendwann muss dann irgendwas gewählt werden und irgendwann muss dann auch mal die Verfassung möglicherweise angefasst werden. Und das heißt also, die Regierung, die dann beginnt, steht immer in einem bestimmten Abstand vor einer Verfassungskrise. Und das heißt also, wir haben dann, ob man eine Legislatur durchhalten würden von 5 Jahren, wage ich zu bezweifeln, mit so einer Sperrminorität. Und die Zielstellung ist ja klar, zu sagen, nee, wir wollen ja konstruktiv zusammenarbeiten mit euch und so weiter, ihr müsst halt mit uns reden, ihr müsst uns halt einbinden. Und dann funktioniert diese Abgrenzung, / Ausgrenzungsstrategie der anderen nicht mehr.
Und dann? Dann gibt es immer Neuwahlen oder was? Also
genau, und dann ist die AfD vielleicht noch stärker und man war halt auf einen günstigen Zeitpunkt. Das ist also alles sehr, sehr schwierig, wobei ganz interessant, selbst die Neuwahl eben, habe ich ja gesagt, Parlamentsauflösung geht dann auch nicht mehr. Dann ginge nur noch die Vertrauensfrage durch den Ministerpräsidenten. Die ist aber auch nicht so einfach. Deswegen hat sie Bodo Ramelow auch nie benutzt, weil in der Verfassung steht, der Ministerpräsident stellt die Vertrauensfrage, er verliert sie. Und es kommt dann auch automatisch zu Neuwahlen, falls der Landtag nicht einen neuen Ministerpräsidenten binnen 2 oder 3 Wochen wählt. Und diese Ministerpräsidentenwahl kann eine Fraktion ganz einfach erzwingen, indem sie einfach einen Antrag stellt auf MP-Wahl und jemanden aufstellt. Und dann muss die andere Seite jemanden aufstellen, weil sonst der Ministerpräsident automatisch gewählt ist mit den meisten Stimmen. Und die meisten Stimmen, und das ist jetzt wirklich komplex, sind einfach die Stimmen, die für den Einzelkandidaten abgegeben würden. Und die Nein-Stimmen würden nicht gezählt. Das ist die dominante und ich glaube auch richtige Verfassungsinterpretation von Thüringen. Das heißt also, die AfD könnte wirklich einen Teil des Systems blockieren durch die Sperrmonarchie.
Ein Glück, dass du heute hier bist. Wirklich.
Nein, ich glaube, es hat trotzdem, glaube ich, ich weiß nicht, ob es jemand verstanden hat, aber...
Doch, ich glaube schon.
Das Schöne bei Podcast kann man ja zurückspulen. Also man kann ja nochmal hören. Aber Martin, wir haben eben uns über die Begrifflichkeiten Koalition, Zusammenarbeit, Arbeitsübereinkommen gebeugt. Jetzt sind wir bei Sperrmajoritäten, einem Drittel. Du kommst aus diesem Land, deine Familie wohnt in diesem Land, du hast Wurzeln in diesem Land, du kennst Menschen in diesem Land, du wohnst seit Ewigkeiten in diesem Land.
Ist wenn ja
du
gut, mit normalen, ich bin super alt, ich ja, weiß, ja.
So wollte ich es jetzt nicht sagen, du. Bist jünger als Anja.
Das lassen wir jetzt aber drin.
Das kostet was. Oh meine Güte.
Aber wenn du in Ilmenau oder in Jena oder sonst wo in die Kneipe gehst, machen nicht alle, man sieht es jetzt nicht, aber machen nicht alle hier Wischbewegungen vom Kopf bei diesen, das versteht doch kein Mensch. Also jeder normale Mensch dachte doch, ihr habt so einen Knall bei all dem, oder? Also kann das jemand noch nachvollziehen und ist der vor allem bereit, es nachzuvollziehen, über was wir hier eigentlich in der Kleinteiligkeit reden? Oder sehen die Leute tatsächlich die mögliche Gefahr?
Also ich glaube, du hast ein Grundproblem angesprochen. Das Grundproblem lautet, dass die Systematik, dass unsere parlamentarische Systematik, die wir haben, die alte Bonner Republik, würde Mike Moring, der frühere CDU-Vorsitzende, sagen, an seine Grenzen gelangt. All die Dinge, die wir jetzt besprochen haben, die Thüringer Verfassung, die Gesetzlichkeiten, die dazu führen, die sind ja dafür gemacht, dass demokratische Parteien im Parlament sitzen und demokratisch miteinander umgehen, um dann demokratisch Gesetze zu verabschieden, Regierungen zu bilden und so weiter. Wenn aber jetzt ein Player...
Also an die geschriebenen und ungeschriebenen Spielregeln halten.
Wenn aber ein Player dabei ist, der sozusagen von vornherein disruptiv ist, und das System, so nennt er es ja auch, das System, das Kartell der Altparteien abschaffen will, auch eigentlich den Parteistaat, man redet immer mal drumherum, aber im Grunde genommen das System, wie es ist, abschaffen will. Natürlich auf dem Boden des Grundgesetzes und der Freiheit der demokratischen Grundordnung. Wie geht man mit sowas um? Und da merkt man eben, das ist schwierig mit den Regeln, die wir haben. Jetzt gibt es ja schon längere Diskussionen im Bund, wie in den Ländern. Ändern wir jetzt die Regeln noch schnell, bevor... Die Landtagswahl, das halte ich für sehr falsch, diese Diskussion. Ich will sie nicht verbieten, keinesfalls. Und ich halte die Argumente auch durchaus für plausibel zum Teil. Aber was für ein Signal wäre das, dass man sozusagen nochmal schnell anfängt, bevor eine Wahl ist, noch irgendwie 2/3 Mehrheiten da einzuführen oder ein Drittel Mehrheiten da oder was auch immer. Sondern man muss tatsächlich erstmal schauen, was der Souverän, was der Wähler sagt, um dann tatsächlich damit umzugehen. Und natürlich, ganz ehrlich, wenn das Parlament gezwungen ist, in irgendeiner Art und Weise mit einer mit Sperrmunität bewaffneten AfD umgehen zu müssen, dann muss sie halt das machen. Ich weiß nicht, wie es dann geht, aber zum Beispiel, ich habe ja gesagt, wenn zum Beispiel diese Geschichte mit dem Landtagspräsidenten, da gab es ja die Vorschläge, in Brandenburg ist das ja auch diskutiert worden, dass man sagt, das Vorschlagsrecht wird abgeschafft. Ich glaube, in Brandenburg stand es in der Verfassung, in Thüringen steht es in der Geschäftsordnung des Landtages. Ein einfaches Gesetz könnte man ändern. Es ist aber nicht nur ein einfaches Gesetz irgendwo, sondern ein ungeschriebenes Gesetz in der Demokratie in Deutschland. Und die Leute würden natürlich zu Recht sagen, aha, wenn die AfD kommt, dann machen wir das schnell mal weg. Das heißt, da gibt es zum Beispiel einen Ausweg, finde ich, und der ist auch der völlig demokratisch, zu sagen, die AfD hat das Vorschlagsrecht, das Parlament wählt dann, wen es will. Der AfD-Kandidat steht erstmal alleine da, steht dann nochmal alleine da und dann heißt es in der Verfassung ja nur, aus der Mitte des Parlaments wird der Landtagspräsident gewählt. Ganz kurz noch zu Ende, ich weiß, das ist jetzt eine lange Rede. Dann wird er halt gewählt, nicht der AfD-Kandidat. Und dann kann Gewaltenteilung die AfD-Fraktion vor das Landesverfassungsgericht ziehen. Und die wird, bin ich mir ziemlich sicher, verlieren, weil der Souverän, in dem Fall der Vertretung des Souveräns, ist das höchste Verfassungsorgan, ist der Landtag. Und der kann ja wohl bestimmen, wer sein Präsident ist.
Die Diskussion haben wir doch im Grunde genommen auch im Bund. Ich meine, seit wie vielen Monaten wird da versucht, einen AfD-Vizepräsident zu wählen?
Na, der seit dann Beginn
jedes, ja, aber das ist aber der entscheidende Unterschied zwischen einem Vizepräsidenten und einem Präsidenten, weil wir hatten ja auch in allen Landtagen die Debatten in Ostdeutschland, ist, ohne einen Präsidenten ist der Landtag nicht arbeitsfähig. Das heißt, es gibt überhaupt kein Parlament ohne die Konstituierung. Und die Konstituierung findet statt durch die Wahl des Präsidenten. Und eine Regierung kann auch nicht gebildet werden, weil es kein Parlament gibt.
Also es gibt ja zum Beispiel in den Ausschüssen jetzt auf Bundesebene gibt es das ja auch, dass ich glaube, im Gesundheitsausschuss haben die Mitglieder des Ausschusses den AfD-Vorsitzenden, nominell Vorsitzenden nicht gewählt.
Und im Justizausschuss ist er abgewählt worden,
und Brandner? Genau, der Brandner im Justizausschuss. Und da führt zum Beispiel jetzt eine Grüne, also als stellvertretende Vorsitzende, aber führt faktisch diesen Ausschuss, leitet den. Das geht, aber ich will mal ganz kurz zurück auf diese Landtagspräsidentenfrage. Du hast recht, das ist natürlich eine total, also der Landtag kann nicht arbeiten ohne einen Präsidenten. Aber wäre es nicht möglich, dass man dann sozusagen die gleiche Lösung überträgt auf einen Landtag?
Nee, also das ist tatsächlich so, das ist übrigens überall auf der Welt so. Jetzt beim US-Kongress hatten wir genau das Problem. Das Parlament konnte nicht arbeiten ohne einen Speaker. Und das Parlament ist einfach nicht arbeitsfähig. Es kann gar nichts machen, kann keine Ausschüsse bilden, kann nichts machen ohne einen Präsidenten, können alleine arbeiten, aber braucht noch ein Präsidium. Aber in der Verfassung steht nur drin, das Parlament wählt aus der Mitte heraus einen Präsidenten. Und ich finde, die AfD, falls sie die stärkste Fraktion wird, hat natürlich das Vorschlagsrecht. Ich würde sagen, das ist auch in Ordnung. Und sie stellt ihn dann auf und dann kann das Parlament in seiner Souveränität, die Abgeordneten sind nur sich selbst und ihrem Gewissen verpflichtet, dann das tun, was sie tun wollen.
Das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, in guter westdeutscher Manier, das war mit Hermann Göring schon ein richtiger Erfolg, den zum Reichstagspräsidenten zu machen, Argument zählt nicht, weil historischer Vergleich, ich meine, das ist jetzt 80 Jahre her.
Nein, ich habe nur gesagt, der Landtag, Thüringer Landtag kann ja dann die Mehrheit, falls die AfD die absolute Mehrheit hätte, dann könnte sie natürlich Björn Höcke oder wen auch immer zum Landtagspräsidenten wählen. Und keiner könnte was dagegen machen. Aber wenn sie nicht die absolute Mehrheit hat, aber die stärkste Fraktion ist, dann können die anderen, die Mehrheit sind, ja jemand anders wählen. Und dann könnte die AfD, die würde dann sagen, das ist Skandal, bin ich mir ganz sicher, würde sie das sagen. Und dann würde sie, und dann könnte sie, wie gesagt, den Weg zum Verfassungsgericht einschlagen. Und das Verfassungsgericht würde dann feststellen, denke ich, dass das Parlament in seiner Selbstständigkeit so entschieden hat, wie es entschieden hat.
Wir sind jetzt gerade bei vielen Feinheiten des Systems. Aber sag doch bitte mal drei Sätze. Thüringen hat ja nicht nur 1924 fortfolgende eine lange Rechtsaußengeschichte. Der NSU wurde quasi da gegründet und so weiter und so fort. Was macht den Höcke aus deiner Sicht so gefährlich, wenn wir uns mal angucken, was der inhaltlich so fordert?
Also ich glaube, Björn Höcke ist ein besonderer Politiker in vielerlei Hinsicht. Und zu den Besonderheiten gehört wirklich bei ihm, und das wird er vielleicht noch nicht mal abstreiten, dass er eine Mission hat. Es gibt auch in der AfD ganz normale Karrierepolitiker. Oder es gibt Leute, die ihren persönlichen Vorteil suchen oder Leute, die einfach ein bisschen Macht wollen. Bei Björn Höcke ist das anders. Björn Höcke denkt, er ist so ein wiederauferstandener Barbarossa, der sozusagen, deswegen hat er auch den Kyffhäuser-Treffen da gemacht. Er sieht sich in einer Folge, er sieht sich eigentlich... Also er hat Bismarck in seinem Büro hin.
Lächerlich, wenn es nicht so traurig ist.
Aber er sieht sich in einer Kontinuität von Rettern des Reiches. Und er sieht sich als Retter des deutschen Volkes, der jetzt, eigentlich wollte er ja Kanzler werden, das hat er auch schon auf dem Kyffhäuser-Treffen gesagt, aber jetzt Ministerpräsident werden will. Und im Endeffekt geht es ihm gar nicht um das Amt, sondern es geht ihm um die Mission. Also er ist tatsächlich jemand, der ja redet ja ständig von Opfergang und so weiter. Er glaubt das wirklich.
Also er würde auch zurücktreten, wenn jemand anderes quasi...
Genau. Es geht ihm tatsächlich in dem Fall um die Sache. Natürlich überhöht er sich extrem. Also es ist die höchste Form von Narzissmus. Es ist nicht so, dass... Es geht natürlich um ihn. Aber er denkt, er ist die Sache.
Mhm. Er ist die Person, die das
trägt. Ja, und er ist trägt. Quasi... Er personifiziert... Die Rettung. Er sagt ja immer, die AfD ist die letzte existenzielle Chance sozusagen, um dieses Volk zu retten. Aber eigentlich meint er, Björn Höcke ist die letzte Chance, um dieses Volk zu retten. Und wenn er sozusagen nur Spiritus Rector ist, wenn er nur der ist, der quasi den Überbau liefert und die Handlungsanweisungen liefert, dann ist ihm das egal, wer unter ihm regiert. Und das macht ihn tatsächlich gefährlich. Das halte ich wirklich für gefährlich.
Lass uns einen Gang zulegen. Kommen wir von einem Westdeutschen zum nächsten. Also von Björn Höcke zu Bodo Ramelow auf die andere Seite des Spektrums. Seit 2014 im Amt, wie der fast schon 2009 das geworden ist, aber es dann nicht geworden ist. Martin, kann man in deinem Buch nachlesen, auch eine hochspannende Genese, wie da auch schon Dunkelrot und Schwarz miteinander gespielt haben. Ramelow regiert jetzt seit knapp 10 Jahren, davon 5 de facto ohne Mehrheit. Man hat in der letzten Zeit immer nur mitbekommen, wenn man von außen mal da drauf geschaut hat, dass sich die 3 Koalitionspartner, Linkspartei, SPD und Grüne, mitnichten mehr grün sind. Das heißt, wenn ich dich frei übersetze, heißt das, Ramelows Zeit ist jetzt eigentlich vorbei. Diese jetzige Koalition hat keine Mehrheit mehr. Von Stimmenmehrheiten ist sie ohnehin weit entfernt. Wir werden auf jeden Fall im September was Neues erleben.
Es ist rein rechnerisch schwer ein Szenario vorstellbar, bei dem Bodo Ramelow Ministerpräsident ist. Gleichzeitig ist es aber so, dass die Linkspartei wahrscheinlich zum Regieren gebraucht wird, auch nach der Landtagswahl. Entweder als Teil einer Regierung, was schwer wäre wegen dieser Abgrenzungsbeschlüsse, oder eben als Mehrheitsbeschaffer.
Also irgendeine CDU-SPD-Nummer toleriert von der Linkspartei.
Zum Beispiel, wir wissen nicht, was mit BSW ist.
Kommen wir gleich drauf.
Genau. Also zurzeit ist es ja nicht vorstellbar, dass die AfD nicht auf Platz 1 landet. Ich persönlich darf ich ja mal sagen, ich schreibe ja jetzt gerade keinen nachrichtlichen Artikel, dass ich mir wünschen würde, dass es anders wäre, aber zurzeit scheint es so sein, dass die AfD auf Platz 1 ist. Es geht also das Rennen um Platz 2. Wenn Bodo Ramelow auf Platz 2 landen würde, zurzeit sieht es nicht so aus, aber das, glaube ich, kann sich noch ändern, weil sich immer vor Wahlen dann die Polarisierung nochmal verstärkt, auch Richtung Ministerpräsidentenamt und so weiter. Das will die CDU übrigens ganz unbedingt aufbrechen. Die will auf keinen Fall einen Zweikampf Höcke Ramelow haben, sondern die will unbedingt, dass Vogt sozusagen eigentlich als der Gegner von Höcke auftritt.
Nur nochmal, um es klar zu machen, die CDU fokussiert sich in der öffentlichen Auseinandersetzung komplett auf Höcke und lässt den Ramelow links liegen, um zu sagen, wir sind die eigentlich demokratische Alternative.
Greift natürlich auch Ramelow ein, ständig, ist klar, aber sie versucht zu sagen, das ist gar nicht das Duell, Ramelow ist schon Geschichte. Das Duell ist sozusagen, es geht eigentlich darum, dass wir der Gegner der AfD sind. Und natürlich versucht die Linke den antifaschistischen Widerstandskampf gegen die AfD allein zu führen, Bodo oder die Barbarei, so hieß das 2019. Und deswegen ist der Kampf um Platz 2 der wichtige. Das heißt also, wenn die Linke, also wenn Bodo Ramelow es schaffte, auf Platz 2 zu landen vor der CDU, dann hat er zumindestens ja als größte, jetzt sage ich mal quote unquote, demokratische Partei, ich mag den Ausgriff nicht so, den Begriff nicht so, das Anrecht darauf einzuladen. Weil die AfD wird ja auch einladen, aber da wird ja keiner kommen. Das heißt also, Bodo Ramelow wird sagen, ich lade ein. Und dann entsteht eine Dynamik und dann wissen wir nicht, wie es ausgeht. Aber ich glaube trotzdem, am Ende des Tages wird er verzichten müssen. Aber möglicherweise eben auch Mario Vogt. Und wir werden dann einen Kandidaten haben als Ministerpräsidenten, den wir noch gar nicht kennen.
Ach du liebes Bisschen.
Na, vielleicht.
Das finde ich immer so anstrengend.
Ich kann mir schon vorstellen, dass es dann der Preis der Linkspartei sein wird, zu sagen, naja, also okay, wir wollen aber einen parteilosen Ministerpräsidenten an der Spitze haben, der zumindest, den kann die CDU vorschlagen, aber wir wollen zumindest sagen, das Veto einlegen dürfen, falls wenn uns ja nicht passt. Und der macht dann eine Regierung mit CDU, mit den SPD-Leuten, aber auch ein paar Parteilosen. Mhm. Und bei den Parteilosen redet die Linkspartei dann halt so ein bisschen mit. Mhm. Weil der Preis ist, der ultimative Preis ist doch, ganz am Anfang der Regierungsbildung muss ein Ministerpräsident gewählt werden. Und die können nicht wieder, das ist explizit ausgeschlossen, ich glaube, das will keiner nochmal, in eine Wahl reingehen, eine Ministerpräsidentenwahl, ohne zu wissen vorher, wie es ausgeht.
Dann kommen wir doch jetzt mal zum neuen Player im Ring. Wenn jetzt noch nicht ganz klar ist, ob Herr Maaßen mitspielen will, ob er nicht mitspielt oder wie auch immer. Eine ist klar, die mitspielen will. Das ist das Bündnis Sarah Wagenknecht. Sie hat sogar mit der Eisenacher Oberbürgermeisterin Katja Wolf, Martin, die kennen wir aus unseren Anfängen auch noch, weil sie Landtagsabgeordnete war, 13 Jahre für die Linkspartei, bevor sie dann in Eisenach ins Rathaus gewählt worden ist. Ich würde sagen, für den Osten prominenteste Kopf, der bislang beim BSW gelandet ist. Und zwar so prominent, dass Bodo Ramelow, der dann gleich beim Neujahrsempfang im Eisenacher Rathaus angeboten hat, komm doch in mein Team Bodo und mach bei mir mit. Da hat sie dankend abgelehnt und seitdem tritt Bodo Ramelow im bundesweiten Fernsehen auf und sagt Folgendes über Sarah Wagenknecht und das BSW.
Jetzt ist es so, dass Sarah ihren Weg gegangen ist und eine Partei gebildet hat, die ihren Namen trägt. Und das ist für mich, sagen wir mal, ein wenig irritierend, eine derart Zugespitztheit auf eine einzelne Person als Programm, als demokratisches Programm zu haben. Aber sie finden ihre Wählerinnen und Wähler. Und ich glaube tatsächlich, wir haben in der Gesellschaft eine Repräsentationsvertretungslücke. Und da müssen wir aufpassen, dass uns Demokratie nicht am Ende komplett zwischen den Fingern zerrinnt.
Tja, da holt er das die ganz große Keule raus. Anja, siehst du das auch so, dass wir eine Repräsentationsvertretungslücke haben, wie der Bodo sagt?
Ich weiß gar nicht, was er damit meint. In dem Fall.
Ich glaube, also erstmal heißt es, glaube ich, nur Repräsentationslücke, weil sonst ja. ist es ja doppelt gemoppelt.
Wen meint er?
Ja, also Repräsentationslücke kommt ja von Patzelt und Pegida damals und dass es natürlich irgendwie rechts von der CDU dann einen großen Raum gibt, Repräsentationslücke und da ist ja die AfD reingegangen. Das ist sozusagen, davon kommt das Wort und er versucht jetzt irgendwie da zu sagen, das BSW hat auch noch eine Stellung, einen Punkt gefunden, wo sie reingehen kann. Mhm. Und da ist die Analyse, ich glaube, die Wortwahl ist unglücklich, ist eigentlich richtig. Es gibt tatsächlich ein Potenzial für das Bündnis Sahra Wagenknecht, vor allen Dingen in den ostdeutschen Bundesländern. Und dieses Potenzial ist halt, weil es unheimlich viele Deckungsgleichheiten gibt, auch Deckung gibt zur AfD beim Thema Ukraine-Krieg, beim Thema Migration, beim Thema Corona, bei all vielen Dingen gibt es also sehr viele Parallelen, aber es gibt natürlich nicht den Extremismus. Und wenn du also bei den Themen sehr kritisch bist oder beziehungsweise so da sagst, da holt mich die AfD ab, aber den Höcke kann ich nicht leiden und außerdem sind die mir alle so ein bisschen braun, dann ist natürlich Sahra Wagenknecht die Alternative zur Alternative. Und das meint er auch und er spricht auch jetzt ein bisschen anders, als er schon noch vor ein paar Wochen gesprochen hat von dem Phantom und wer weiß und die tritt ja sowieso in Thüringen nicht an, was ich übrigens auch gedacht hatte am Anfang, weil er sagte, sie gehen eher nach Sachsen, weil Thüringen halt schwer ist wegen einer starken Linkspartei, vergleichsweise starken Linkspartei. Aber natürlich hat das Buhlen, nicht nur der Kampf um Platz 2 hat begonnen, sondern auch das Buhlen um das Bündnis Sahra Wagenknecht hat schon begonnen, weil natürlich sowohl Mario Vogt die dann brauchen wird, als auch Bodo Ramelow.
Na, ich finde ja interessant, dass das BSW ist ja quasi wie so eine so ein unbeschriebenes Blatt Papier. Also es gibt halt eine Person.
Die könnten Königsmacher in Thüringen werden.
Ja, könnten sie, aber sie sind auch einfach inhaltlich, also Vernunft und was war das noch?
Gerechtigkeit.
Gerechtigkeit. Ja, das würde ich auch sofort unterschreiben. Genau, das würde ich nehmen, ja, im Paket. Ja. Aber was bedeutet es? Also wenn dann zum Beispiel die CDU sich auch überlegt, ob sie mit denen irgendwie was machen will, da musst du dich schon fragen. Also das ist ja nun, ich meine, die Frau, also das, wir können ja eigentlich nur sagen, was Sahra Wagenknecht so meint. Und das ist eine große Umverteilungsfreundin und eine Gegnerin der Selbstverteidigung der Ukraine.
Ja, aber wir reden jetzt natürlich von der Landtagswahl.
Geraten die in Positionen, die gar nicht gehen miteinander.
Das ist richtig. Aber ich meine, bei der PDS und dann später der Linkspartei war ja immer das Argument, wir können auf Bundesebene nicht koalieren, weil ja die sind so schlimm, die wollen die NATO abschaffen und die wollen irgendwas machen. So, und die sind in der Außenpolitik, sind ja nicht kompatibel. Auf Länderebene haben wir ja schon von Mecklenburg-Vorpommern angefangen, eigentlich schon 1994 in Sachsen-Anhalt, das Magdeburger Modell, gab es also sozusagen diese Geschichten. Das heißt also, Landespolitik und Bundespolitik sind zwei völlig unterschiedliche Dinge, weil du ja die Außenpolitik komplett wegrechnen kannst. Und du hast in Thüringen eine Spitzenkandidatin, Malte hat es erwähnt, Katja Wolf, die eigentlich eine komplette Realpolitikerin ist.
Die super, von ihrer Partei in dieses Amt auch kräftig getragen wurde, super, muss man auch mal sagen.
Die weiß ich gar nicht so sehr. Also keiner hatte damals ihr zugeschaut, dass sie es kriegt. Und sie ist super pragmatisch, hat immer schon eine Distanz auch zu Ramelow gehabt in bestimmter Hinsicht und ist ein eigener Kopf. Und die wird auch ein eigener Kopf sein, wenn sie in Thüringen dann die möglicherweise die Verhandlungen führt. Und dann wird natürlich Sahra Wagenknecht irgendwie dabei sitzen. Aber da wird es nicht um den Ukraine-Krieg gehen, da wird es auch nicht um die großen Themen der Migrationspolitik, sondern nur um die Umsetzung geht. Und ich glaube tatsächlich, dass sowohl mit der CDU als auch mit der Linkspartei da auf jeden Fall ein Camon möglich wäre.
Ich glaube, du bist der erste politische Beobachter, der daran glaubt, irgendwie, dass Sahra Wagenknecht sich aus irgendwas als Person raushalten könnte. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Nein, sie braucht den Erfolg in Thüringen. Und wenn sie dann noch eine Regierungsbeteiligung in Thüringen hat, Ganze ist doch nur eine Ouvertüre dafür, dass Sahra Wagenknecht dann im Bundestag die ganz große Nummer wieder sein darf. Und diesem Ziel ordnet sie jetzt gerade sehr viel unter. Also du kennst ja Sahra Wagenknecht natürlich deutlich besser als ich, aber ich habe sie auch schon oft getroffen und oft erlebt. Und jetzt tritt sie gerade ganz anders auf, als sie vorher aufgetreten ist. Vorher war sie immer eher kühl. Manchmal hat man das Gefühl gehabt, ich sage jetzt nicht den pathologischen Ausdruck, aber sozusagen, dass sie irgendwie gar nicht so von dieser Welt ist und dass sie wirklich in einem ganz eigenen Universum als Solitär unterwegs war. Und jetzt ist sie ja so integrierend und lächelt viel, freut sich.
Weil es endlich nur um sie geht. Das ist doch.
Das glaube ich nicht. Nein, das
doch,
ist,
ich glaube das.
Sie muss, nein, sie muss, sie muss, sie muss jetzt, ist ganz viel Arbeit für sie, glaube ich, auch innerlich, dass sie sich umstellen muss, dass sie eine Partei zusammenhalten muss. Völlig unterschiedliche Typen. Und sie muss natürlich auch kompromissfähig sein, intern, aber auch nach außen hin. Und sie hat auch bei vielen Themen, finde ich, verbal schon abgerüstet.
Naja.
Ich habe keine Illusion über Sarah Wagenknecht. Ich will nur sagen, was dann in Thüringen das BSW ist und was Katja Wolf macht im konkreten Sinne, kann Sarah Wagenknecht relativ egal sein, weil sie wird die ganz großen Linien nicht berühren und sie braucht diesen Erfolg, um im Bundestag realisieren zu können.
Anja, dann kannst du die folgende Frage ja mit einem Wort mit 4 Buchstaben beantworten. Kannst du dir vorstellen, dass Friedrich Merz seine Kollegen, nämlich Mario Vogt, dass der dem freie Hand gibt, um mit Sarah Wagenknechts, Katja Wolf und dem BSW in Thüringen, dass die beiden miteinander zusammenarbeiten, sich tolerieren oder was auch immer?
Ja, nein. Nein, ich sage ja, das ist wie so ein ungeöffnetes Päckchen.
Also ich glaube auch nicht an eine Koalition. Ich glaube nicht an eine Koalition, aber ich glaube natürlich an Tolerierung. Ja, das glaube ich schon. Also, weil ich meine, ganz ernsthaft, wenn es keine andere Möglichkeit gibt und stattdessen nur wieder Neuwahlen möglich sind und dann wir den Drittel vielleicht noch AfD haben, dann gibt es gar keine andere Wahl. Dann muss, und ich sage nochmal, Mario Vogt ist damals 2020 ins Adenauer gegangen und hat etwas durchsetzen müssen, was er vorher ganz schlimm abgelehnt hat. Nämlich, dass es einen Stabilitätspakt gibt, einen quasi Tolerierungsvertrag mitten einer linksgeführten Koalition. Das hat er im Adenauerhaus beim Präsidium, beim Bundesvorstand durchsetzen müssen. Das ist schon mal passiert. Warum sollte er sich nicht vom BSW tolerieren lassen können? Das andersrum halt. Mhm. Also er stellt den Ministerpräsidenten.
Mhm. Ja, aber dann lass mich doch mal einmal kurz mit der Zeitachse ein bisschen wedeln an der Stelle. Ja? 1. September sind diese Wahlen.
Ja.
Dann sind alle erstmal entsetzt, dass gar nichts geht. So, dann seid ihr erstmal 4 Wochen damit beschäftigt, einen Landtagspräsidenten zu wählen, der eben nicht Björn Höcke oder Björn Höckes Schwager ist oder irgendwer. Ja? Sondern irgendwie das hinzukriegen, dass es eben nicht ein AfD-Landtagspräsident ist. So, dann müssen die Vertreter der Fraktionen, ich will jetzt gar nicht mit Prozentzahlen operieren, aber mit einem doch erstarkten BSW, davon gehen wir jetzt, glaube ich, nach dieser Runde aus, einer CDU, die fernab von der Herrlichkeit ist, der sie mal war. Also wenn sie wahrscheinlich eine 2 vorne hat, dann kann sie ja irgendwie auch schon ganz zufrieden sein. Dann ist diese Linkspartei von Bodo Ramelow auch irgendwo in der Nähe der CDU. Können wir uns dann fragen, ob die SPD und die Grünen es in den Landtag reingeschafft haben, ob Herr Kemmerich wieder Friseur ist oder ob er weiterhin im Landtag
sitzt. Friseurunternehmer.
Entschuldigung, ja. Also es ist total unübersichtlich, dann fangen die alle an miteinander zu reden, das wird dann Wochen, das wird Monate dauern, 2019 waren wir glaube ich im Februar ja dann bei dieser Kemmerich-Wahl, also auch irgendwie 4 oder 5 Monate.
Da war die Wahl aber auch Ende Oktober, lieber Malte.
Ja, aber das zu Ende gestreckt sind wir dann also Anfang 2025, wir sind im Wahljahr für die Bundestagswahl.
Ganz genau.
So, und da kann doch die CDU jetzt alles gebrauchen, aber keine Debatte, ob Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine irgendwie mit denen zusammen Ringel reintanzen.
Aber sie kann auf jeden Fall einen CDU-Ministerpräsidenten gebrauchen. Also, wenn am Ende rauskommt, dass Bodo Ramelow nicht mehr Ministerpräsident ist, der Linke ist weg, links abwählen, wie 1924, und stattdessen es entweder einen CDU-Ministerpräsidenten gibt oder einen von der CDU benannten Ministerpräsidenten gibt, einer CDU-geführten Minderheitsregierung, die dann, ja okay, vom BSW oder von der PDS oder wo auch immer, also Entschuldigung, Linkspartei, gestützt wird, dann ist das etwas, was man in der PR-Abteilung vom Konrad-Adenauer-Haus schon verkaufen kann als Sieg der CDU.
Es war schwierig, aber wir haben es irgendwie noch geschafft.
Weil
und es darum geht,
ein Land arbeitsfähig zu halten, weil staatsbürgerliche Verantwortung gebraucht wird und solche Sätze werden dann alle fallen. Weil was ist denn die Alternative? Und das tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber die Alternative ist dann die Alternative. Also von daher, wenn man nicht die AfD will, wenn man sie raushalten will, muss man bestimmte Kröten schlucken. Und wenn die Kröte heißt ein CDU-Ministerpräsident, wird Friedrich Merz diese Kröte auf jeden Fall schlucken können.
Das ist eine sehr steile These. Wahlkreis-Ost@mdr.de. Wahlkreis-Ost@mdr.de. Würde mich mal interessieren, was Sie und ihr dazu meint, ob ihr das für möglich haltet, diese Zusammenarbeit, wie auch immer. Ich möchte nämlich den Schluss jetzt mal dafür nutzen, wenn ich schon hier zwei sehr wichtige Journalisten unseres Landes vor mir stehen habe. Wir haben auf unsere Ausgabe, als wir mit den Kollegen aus Dresden und Potsdam geredet haben, vor 6 Wochen, unter anderem darüber geredet. Anja Meyer war bei einem Treffen ihrer Landesregierung mit dem Bürger in ihrer Kreisstadt und hat sich gewundert, warum die Medien nicht mehr anwesend sind, woraufhin dann der Kollege vom RBB sagte, wir haben uns das Thema angeguckt, wir sind nicht mehr hingefahren.
Das ist ungefähr wie Söders Kinotour, wo jedes Mal das Gleiche läuft.
Daraufhin schrieb uns jetzt Herr Sujata aus Brandenburg, aus dem Speckgürtel, das zeigt genau das Problem, wenn sie nicht mehr hingehen, weil sie keine Kontroverse erwarten. Zeitungen verbreiten heute überwiegend schlechte Stimmung. Das kann auf Dauer nicht funktionieren. In Ostzeitungen damals ist alles positiv dargestellt worden. Im Westen in Anführungszeichen vor allem Streit, Untergangsstimmung und so gut wie nichts Positives. Für mich sind die Medien Teil des Problems. Sie sind nicht Teil der Lösung.
Na.
Hat er damit einen Punkt, dass wir alles zu schwarz reden und deshalb ununterbrochen damit beschäftigt sind, Weltuntergang zu beschwören?
Also das würde ich jetzt erstmal nicht so sagen. Ich arbeite ja nicht mehr bei einer Tageszeitung, aber...
Ist das in Wochenmagazinen so anders?
Schon, doch. Du hast mehr Raum. Es richtet sich eher in die Zukunft. Aber davon mal abgesehen, was Handwerkliches jetzt. Aber was ich beobachte, ich lese ja auch meine kleine Regionalzeitung, ebenfalls im Speckgürtel von Berlin. Vielleicht ist es sogar dieselbe. Und stelle fest... Die Journalistinnen und Journalistenkollegen haben einfach kaum Kapazitäten offensichtlich. Die übernehmen Pressemitteilungen der Stadtverwaltung. Es wird von Facebook irgendwas abgeschrieben, wo irgendwie 3 Leute sagen, dass da die immer noch die Schlaglöcher sind. Daraus wird ein Aufmacher Bürger empört. Und das liegt meiner Meinung nach nicht an Faulheit, sondern an Unterbesetzung. Und natürlich infolgedessen auch die Leute abonnieren diese Zeitung nicht mehr. Ich muss mir auch nicht jeden Tag anhören, ob irgendwie bei mir die Nistkästen besetzt sind. Das ist sozusagen so ein Kreislauf, der sich da vollzieht. Ich finde nicht, dass wir als Medien jetzt insgesamt das Problem sind. Dafür sind wir schon viel zu unterschiedlich.
Aber es nimmt doch deutlich zu, wie wir auch jetzt bei dieser Bundesregierung sehen, ständig befürchtet irgendjemand irgendwas.
Davon halte ich
Sorgen,
auch nicht viel.
Irgendwas.
Ja, nee, davon halte
und
ich auch nicht
viel. Lese ständig, wenn nur ein neuer Vorschlag kommt, dann hat schon wieder jemand Sorgen oder erklärt mir, warum das nicht geht. Ich höre aber selten, warum das denn mal gehen könnte.
Ja, es gibt ja so eine, ich bin, Martin, du bist gleich dran, weil du bist ja eigentlich der Zeitungsredakteur.
Alles gut.
Aber es gibt eine noch gar nicht mehr so neue Richtung im Journalismus, die heißt konstruktiver Journalismus. Und da geht es tatsächlich darum, dass Martin lacht. Was gibt es da zu lachen?
Nee,
ich finde das nämlich ziemlich gut, dass du beschreibst Probleme und schaust, wie die gelöst werden von handelnden Personen. Wo sind die? Was machen die? Was braucht es dafür? Das kann sie nicht jeden Tag machen. Das sind komplizierte Recherchen. Aber ich finde, das sind irgendwie gute Ansätze des Journalismus, die der konkret vor Ort guckt. So, Martin, jetzt kannst du mir widersprechen oder kannst mal dein etwas abfälliges.
Nein. Es ist ja, wir sind jetzt quasi in einer medienkritischen Debatte, die uns jetzt Malte verholfen hat, dass wir eine eigene Sendung.
Ja, Sujata hat uns
und ich Anja, du hast ja eigentlich ein anderes Thema angesprochen, nämlich das Thema der schlechten Ausstattung, personellen Ausstattung von Zeitungen heutzutage. Wir sind ja mitten in einer Transformation. Und was ich vorhin gesagt habe, dass das System an seine Grenzen stößt, also dass die alten Regeln nicht mehr funktionieren, das merken wir als Medien doch auch. Also unsere medialen Reflexe, die wir haben, ganz normal, Konflikte überzubetonen, um sie herauszuarbeiten, wenn die Konflikte so stark sind, dass sie schon für sich per se genommen sozusagen eigentlich schon hart sind. Auch zum Beispiel, dass wir jetzt alle wie die Lemminge quasi zum Herrn Maaßen hinterherrennen, um nochmal über Herrn Maaßen zu schreiben und nochmal über Herrn Maaßen zu schreiben und vielleicht damit Herrn Maaßen groß schreiben. 2016 bei der Wahl von Trump haben danach sich die amerikanischen Medien alle traurig angeguckt und haben gesagt, ja, wir haben dem Trump ja so viel Sendezeit gegeben und wir haben ihn ja immer so quasi de facto den Leuten in ihre Wohnzimmer getragen, weil es ein Spektakel war. Und natürlich Journalisten, Spektakel, das sendet sich gut, das klickt sich gut, das wird gelesen und das finden wir übrigens auch, Entschuldigung, geil, ja, dass sozusagen irgendwas passiert. Action.
Ja.
So. Und natürlich müssen wir uns als Journalisten stärker noch als früher hinterfragen. Ich meine, diese Regeln, dieser Effekt, das ist alles nicht neu. Das ist alles alt. Das sind auch die Vorwürfe übrigens gegen die Medien, dass die Würden immer nur schlecht und so und Doomsday machen und so. Das ist auch alter Vorwurf. Und er hat auch immer schon total gestimmt. Aber heutzutage stellt sich diese Frage, finde ich, verstärkter als früher, so wie sich die Frage ja auch stellt in der Demokratie, ob die alten Regeln so noch anwendbar sind. Ich will nicht irgendwelche demokratischen Regeln in Frage stellen, ich will nur sagen, dass die Mechanismen anders sind und dass man sich fragen muss, wie geht man damit um? Und wir sind in einer Transformation begriffen als Medien, die Online-Welt, der Wettbewerb durcheinander, die Schnelligkeit, das sind alles Dinge, die dazu führen, dass das, was früher schon ein Problem war, jetzt viel stärker zutage tritt. Und da gibt es auch, finde ich, zu wenig eine Debatte darüber und da gibt es auch noch keine Lösung. Und deswegen habe ich nicht gelacht beim Thema konstruktiver Journalismus, sondern ich finde, das ist so ein bisschen, ich will es auch nicht ironisieren, aber das ist ja sowieso so der Ansatz, wir machen jetzt das mal, wir fassen uns jetzt alle mal in der Hand und gucken konstruktiv nach vorne, lösungsorientierter Journalismus und
nach
so weiter und so fort.
Wie es
ich
in
würde
der
mir,
hieß,
ich würde ja. mir schon wünschen, ich würde mir schon wünschen, nur ein Thema, die Umfragen, dass es bei den Medien eine Selbstkontrolle gäbe, dass wir nur Umfragen drucken und senden, die einem bestimmten Mindeststandard entsprechen. Der Mindeststandard müsste besprochen werden und dann müssten die Medien untereinander, weil du kannst das nicht verbieten, dass Leute Umfragen machen, Umfrageinstitute. Das ist Artikel 5 auch Meinungsfreiheit, das ist Wettbewerbsfreiheit. Aber dass wir als Medien eine Selbstkontrolle haben, jedenfalls die großen Medien, und dass sie sagen, wir drucken nicht jede Mistumfrage, weil Umfragen machen Politik. Umfragen sind Teil dieser selbstfulfilling Prophecy, dass bestimmte Trends sich verstärken, dass eine Partei immer stärker wird, die zum Beispiel AfD heißt, weil 35, 36, Hammer-Umfrage. Ja? Und dann, wenn es ein bisschen runtergeht, dann gibt es gar keine Berichterstattung, weil ist ja kein Hammer. Ist ja nicht der
Da sind wir uns einig, Martin.
Man könnte den Ball auch einfach zurückspielen, so wie die Leute in ihren leeren Innenstädten stehen und sich wundern, dass kein Geschäft mehr da ist, weil sie vorher Amazon leer gekauft sind. Kann man natürlich auch sagen, klickt doch einfach mal nicht immer nur die Schauergeschichten, sondern klickt auch mal gute Geschichten, dass auch Verleger mal merken, das Gute zieht jetzt auch. Also man könnte es jetzt auch als Bumerang zurückgeben. Das waren die Salbungswollenworte zum Schluss. Danke an Anja Meyer, die Chefreporterin des Fokus, an Martin Debes, dessen Buch Deutschland der Extreme, wie Thüringen die Demokratie herausfordert, sei jedem ans Herz gelegt. Da kann man über diesen verrückten Freistaat, der uns politisch tatsächlich, also ich glaube, da muss man jetzt nicht viel Geld einsetzen, uns vor dem 1. September und nach dem 1. September noch sehr lange beschäftigen wird. Und das nicht nur wegen des Mannes mit der Mission, mit Björn Höcke, sehr viel drüber lesen. Ja, wie komme ich jetzt zum Ende, indem ich einfach sage, es ist Schluss, wahlkreis-ost.mdr.de. Wahlkreis Ost, unseren Podcast, finden Sie in der ARD Audiothek, bei mdr.de und überall, wo es Podcasts gibt. Anja, Martin, es war mir ein Vergnügen.
Mir auch, uns auch.
Allerdings, ja, bis Tschüss. Bald.
Wahlkreis Ost, der Politik-Podcast aus Leipzig.